finde ich das Krasse, dass man häufig über diese Coachings, die man anbietet, in der Organisation mehr so weiße Salbe auf Organisationsschmerzen schmiert, vermittelt über die Personen. Ne? Also ich habe das häufig, dass ich auch mit Coaches rede oder auch sogar Anbietern, die breitflächig Coaching in Organisationen anbieten und die dann ja wissen über die Organisation, weil sie da mehrere Coaches laufen haben, was so typische Muster in der Organisation sind, wo Führungskräfte ausbrennen, auf den Schrubber laufen, immer wieder in dieselben Ecken stoßen und dann hat niemand das Mandat, das sozusagen zu adressieren. Ne? Und das ist sozusagen, dann coacht man zwar die Leute durch die schlechte Organisation durch, dann leiden die ein bisschen weniger und das ist auch wichtig, das zu tun. Niemand sollte zu sehr leiden in der Organisation, aber das Problem wird eigentlich nicht behoben und man guckt eigentlich nicht dahin, was die Organisation für ein Problem hat, sondern man guckt sich die Führungskräfte an, was die für ein Problem haben. Und rechne das persönlich zu.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute bin ich mal Wunscherfüllerin. Denn es gibt ein Thema, das habt ihr euch schon lange gewünscht. Immer wieder kommen Anfragen an mich heran, nämlich zu der Frage, Jule, was ist denn nun entscheidender für gelungene Zusammenarbeit? Die Organisation oder der Mensch? Ist das überhaupt ein Widerspruch? Und ja, die Frage greife ich gerne auf, denn sie interessiert mich natürlich auch ganz egoistisch und ich muss doch gar nicht so wahnsinnig lang überlegen, wen ich mir da idealerweise hier mal in den Salon wünsche. Und ich sag's, wie es ist. Ich bin ganz glücklich, denn sie hat ja gesagt. Sie ist heute hier, Dr. Judith Muster. Und genau an der Stelle zwischen Mensch und Organisation bewegt sie sich, ich sag mal so pointiert, in einer Ecke. Und da würde ich sie ganz gern heute mal ein bisschen rauslotsen. Mal gucken, ob die beiden Ecken sich denn so unverwandt gegenüberstehen. Also Judith Muster ist Organisationssoziologin von Haus aus. Sie ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Organisations- und Verwaltungssoziologie an der Uni Potsdam. Und sie kennt auch die Praxis, denn sie ist auch gleichzeitig Partnerin bei der Organisationsberatung Metaplan. Also sie weiß sowohl in Theorie als auch in Praxis ganz genau, welche Dynamiken zwischen Mensch und Organisation entstehen. Wir schauen heute drauf, was passiert eigentlich, wenn wir Probleme der Organisation auf das Individuum, auf die Person verlagern. Das sind ganz interessante Dynamiken zu beobachten. Wir reden natürlich über informelle und formelle Strukturen. Hochspannend, was Judith da für uns mitgebracht hat. Ich sag mal so, der Name Luhmann wird auch mal fallen. Und bleibt dran bis zum Schluss, denn wir werden auch über die Dinge reden, die gemeinhin wahnsinnig über- oder unterschätzt werden in Organisationen. Also, wer sich für Organisationsentwicklung, Gestaltung interessiert, wer wirklich mal diesen Widerspruch, den man auf den Zahn fühlen möchte, der ist hier heute ganz genau richtig. Es ist, glaube ich, so ist zumindest meine Einschätzung, ein tolles, ein schwunghaftes Gespräch mit einem ganz großartigen Menschen. Und jetzt sage ich erstmal Tür auf im Audiosalon für Dr. Judith Muster. Und da ist sie, Judith Muster, hier bei uns bei Good Work. Ich sage erstmal hallo, liebe Judith. Schön, dass du bei Good Work bist.
Hi, Jule. Ich freue mich total, dass wir heute Zeit haben, miteinander zu sprechen. Und das Intro mochte ich auch sehr.
So, jetzt gleich musst du mal aufklären. So, weißt du, wie gibt doch auch so Aufstellungsübungen oder so auch in so Quizzes. Also hier ist die Organisationsecke, hier ist die Menschecke. Wo fühlst du dich wohler?
In der Organisationsecke.
Okay. Wäre jetzt schon mal ein schöner Musterbruch im Sinne des Wortes, wenn du jetzt gesagt hast, Mensch, natürlich. Wir kommen gleich. Aber erstmal die Frage an dich ganz persönlich. Ja, super persönlich. Wir starten mal beim Mensch, nämlich bei dir. Wie bist du in den Tag gestartet?
Ich bin sehr gut in den Tag gestartet, weil ich hatte heute einen bisschen späteren Arbeitsstart als normalerweise und konnte deswegen mit meiner Frau bei uns in der Straße in einem kleinen Café ganz gemütlich einen Kaffee trinken gehen, bevor ich los musste. Und das war sehr schön und ein guter Tagesstart.
Ist es so ein wie soll man sagen, so ein besonderer Signature-Start, wenn ihr euch Zeit nehmt, Kaffee zu trinken. Total, oder?
Genau. Ja. Wir haben so ein ganz kleines Café in der Straße, weil wir in so einer mini-kleinen Straße wohnen. Es ist ein Wunder, dass da ein Café drin ist in Berlin. Und wenn wir das schaffen, morgens in Ruhe diesen Kaffee miteinander zu trinken, dann ist das schon ein besonders guter Start in den Tag.
Und jetzt haben wir es auch Berlin, ne? Du wohnst in Berlin. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, weil Metaplan ist ja, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter im Norden angesiedelt.
Genau, ne? Wir haben unser Headquarter in der Nähe von Hamburg und in Berlin mittlerweile ein kleines Office, weil wir so viele Menschen sind, die für Metaplan in Berlin arbeiten oder aus Berlin arbeiten. Ja.
Und ich habe es ja schon im Intro angedeutet, du bist sowohl in der Beratung als auch in der Wissenschaft. Mhm. Kannst du gleich gerne viel dazu sagen und mutmaßlich viel unterwegs, oder? Also das heißt, so ein Slow Start in den Tag, in den Morgen, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder?
Ja, leider. Aber ja, also es sind immer so Phasen, wie es so ist, ne? Man sagt sich immer, ich sage immer zu Hause, in 6 Wochen wird es besser.
Die Lüge in der Familie, genau, oder in der Beziehung, in 6 Wochen wird es besser. Ja. Dann habe ich wirklich weniger.
Ja. Ja.
Mein Mann und ich machen das so ähnlich mit diesem Kaffee morgens und wir besprechen dann, ich weiß nicht, was ihr besprochen habt, ob ihr eher lebenspraktische Dinge besprochen habt. Wir besprechen tatsächlich dann so allgemeinere Themen und wir haben so einen schönen Klappkalender. Wie heißt denn der? Irgendwie Ideomat oder sowas. Also du kannst dann so Moralomat heißt der, glaube ich, sogar. Ich muss das mal nachgucken. Wenn ich es finde, packe ich es in die Shownotes. Und du kannst dann so Fragen kompilieren. Also zum Beispiel Kapitalismus. Ist Kapitalismus? Und dann klappst du es um. Verführerisch, überflüssig, unanständig, ungesund und so weiter. Und dann gibt's natürlich nicht nur Kapitalismus, auch ist der Papst unanständig, überbewertet, überflüssig und so weiter. Und dann klappen wir das dann immer so auf und diskutieren darüber ein bisschen. Und an 3 von 5 Tagen habe ich das Gefühl, gibt's auch mal Streit.
Genau, gerade ihr Streit. Nee, ja, also meine Frau ist Philosophin und Tischlermeisterin, also so eine Berufskombination ungefähr
cool,
wie Jesus. Und genau, dann würde mein Kalender sehr viel auslösen.
Oh wow, weißt du was, ich schicke dir mal so einen Kalender. Dann sagst du mir mal, verprobst du den mal wieder so bei euch in eurer Beziehung, welche Intervention das so, was diese Intervention bewirkt hat.
Gerne.
Gut, wir fangen ganz sachlich fachlich an. Und zwar, du hast gemeinsam mit Kai Matteson und Peter Laudenbach ein wunderbares Buch geschrieben. Ich glaube, es ist 22 ist es rausgekommen oder 23, bin mir gar nicht ganz sicher, im Walen Verlag, und zwar Humanisierung, die Humanisierung der Organisation. Und vielleicht ist dem einen der anderen das Herz aufgegangen, hat gesagt, siehste, endlich redet auch Judith Muster mal ein bisschen menschlicher daher. Und dann liest man unten drunter so versteckt, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Upperdouts. So, da gehen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Und zwar mit deiner Doppelbrille, nämlich einmal als Beraterin und auch als Wissenschaftlerin, wie du darauf schaust. Da gibt's ja so eine ganz bestimmte Grundannahme, die dem Buch zugrunde liegt. Und vielleicht nimmst du uns da einfach mal mit.
Ja, ich fange mal bei dem Problem an, das vielleicht alle kennen, nämlich das Problem, dass Organisationen dazu tendieren, ungelöste Organisationsprobleme auf Personen zuzurechnen. Und was ich noch viel schlimmer finde, es machen nicht nur die Organisationen, legen das nahe, sondern man selber macht das auch. Also man hat ständig das Gefühl, jetzt bewege ich mich ein bisschen abseits von dem vorgegebenen Pfad der Regel. Boah, das ist aber ganz schön meine Schuld, dass ich das jetzt nicht regelkonform hinbekommen kann. Oder ich muss dem Kunden doch ein bisschen weiter entgegenkommen, als ich das vielleicht wollte. Mensch, da habe ich aber nicht gut genug verhandelt. So. Oder ich stehe hier schon wieder an der Kaffeeküche mit meinen Kollegen und läster darüber, wie meine Chefin mich gerade im Meeting bruskiert hat. Das ist aber ganz schön hinterlistig von mir, dass ich ihr das nicht gerade heraussage. So. Und die Organisationssoziologie ist ja die Brille, aus der ich oder wir auf dieses Phänomen schauen, die würde eben sagen, dass das alles relativ normale Organisationsphänomene sind, die damit was zu tun haben, dass wir als Menschen eben in Organisationen nicht mehr nur oder in erster Linie Menschen sind, sondern dass wir Organisationsmitglieder sind und dass unsere Verhaltensweisen massiv von den Verhältnissen der Organisation geprägt sind. Und das ist sozusagen die Perspektive, aus der wir darauf schauen und versuchen zu verstehen, was macht dieses wilde Sozialsystem Organisation mit den Menschen und warum ist es dann immer so leicht für Organisationen, den Menschen für ungelöste Probleme in Verantwortung zu ziehen.
Das ist doch schon mal so eine erste Knallerbotschaft wahrscheinlich, wo viele sich dran reiben, oder? Ist das etwas, wo du sagst, das schlucken die Menschen recht leicht? Oder hast du das Gefühl, dass sie sagen, einerseits, andererseits? Was sind so Reaktionen auf diese Beobachtung, auf die Feststellung, auf diese Aussage?
Naja, es gibt halt so zwei Reaktionen und lustigerweise ganz oft auch von denselben Menschen. Also weil man beides so erlebt. Also natürlich gibt es in Organisationen richtigerweise die Bewegung, Organisationen besser für Menschen zu machen, die in ihnen arbeiten. Und dabei gucken die Gestalterinnen und Gestalter eben viel auf den Menschen selber und sagen, was braucht denn der Mensch und so weiter und wie befähige ich den Menschen, wie gebe ich dem die richtigen Kompetenzen oder Soft Skills oder was auch immer, um besser in der Organisation klarzukommen oder sie besser führen zu können, wenn es Führungskräfte sind. Und deswegen kriege ich oft so Protest, dass gesagt wird, dass der Mensch muss halt im Mittelpunkt stehen, nur dann ist eine Organisation human. So. Mhm. Und auf der anderen Seite ernte ich auch ganz viel Nicken und Erleichterung, wenn ich sage, ja, aber wenn das nicht klappt, dann gibt es auch andere Hebel, als weiter am Menschen zu arbeiten, weil die Verfasstheit des Systems eben eigentlich viel mehr oder viel, viel stärker darauf einwirkt, wie man sich als Mensch in einer Organisation entfalten kann, als der Wille des Menschen selber oder so, ja. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn man den Scheinwerfer darauf richtet, dann versteht man eigentlich relativ schnell oder dann habe ich das Gefühl, dass die Resonanz auch relativ positiv und die Leute verstehen, was ich meine. Aber dieser Scheinwerfer ist irgendwie kontraintuitiv.
Mhm. Absolut. Also ich glaube, das müssen wir hier gleich schon mal eingangs festhalten, dass du ja mitnichten der Meinung bist, der Mensch an sich ist irrelevant oder seine Bedürfnisse mögen doch bitte übersehen werden. Es ist ein anderer Suchscheinwerfer. Mhm. Und es gibt ja bestimmt so, und ihr beschreibt das auch sehr schön in dem Buch, Vokabeln, Situationen oder Beschreibungen in Organisationen, die ihr regelhaft findet, wo euch so klar wird, okay, hier wird der Faktor Mensch sehr stark herangezogen, obwohl eigentlich auf der Organisationsebene viel mehr zu erledigen ist. Du nickst schon so, was sind das so Dinge, die dir immer wieder begegnen, also wo du sagst, ne?
Also es gibt so verschiedene Mechanismen, mit denen das halt relativ einfach funktioniert oder typischerweise funktioniert in Organisationen. Eine ist zum Beispiel Psychologisierung, ne? Und da erwischt man sich echt häufig auch selber mit, wenn man sagt, ja, dann braucht das Mittelmanagement halt ein anderes Mindset oder die Leute müssen halt unternehmerischer ticken, wir müssen irgendwie die richtigen Profile finden und so weiter. Also da würde man sagen, immer dann, wenn man in Organisationen solche Sprechakte vernimmt, die Zurechnung auf Personen auf einer psychologischen Ebene oder psychologisierenden Ebene machen, dann würde man sagen, das kann ein Hinweis darauf sein, dass hier ungelöste Probleme auf Menschen zugerechnet werden. Das wäre so eine Stoßrichtung, ne, die man recht häufig erlebt. Oder man sagt, Herr Müller oder Frau Müller ist irgendwie immer widerständig, die ist machtbesessen oder dies oder das oder jenes. Also das sind alles Beschreibungen, wo man sagen kann, vermutlich findet man gute Gründe für Herrn Müller, die in der Organisationsstruktur liegen, die in der Verfasstheit der Organisation liegen, die daran liegen, wie man arbeitsteilig organisiert hat in der Organisation und was deswegen die lokale Rationalität, also die Interessen, die Zielsetzungen oder auch die Vorstellung von Herrn Müller sind, dafür, dass er sich so verhält. Ne? Und das wäre so die Psychologisierung. Und dann gibt es aber auch sehr häufig in Organisationen und da, finde ich, kann man so eine Management-Modenkritik ansetzen, dass eben eine Moralisierung passiert. Also, dass man versucht, über Konzepte wie das Konzept der transformationalen Führung, Führungskräften beizubringen, wie sie intrinsisch motivieren können, wie sie ihre Leute begeistern können und wie sie die alle mitnehmen können und den vom Sinn der Unternehmung oder der Einheit der Unternehmung überzeugen können. Und das alles ist ja per se keine dumme Idee. Also ich glaube schon auch, dass Menschen, die begeistert sind, etwas zu tun, das besser tun oder vielleicht auch effizienter tun als Menschen, die da furchtbar von gelangweilt sind. Aber es ist eben nicht nur davon abhängig, wie gut man als Führungskraft Motivationstrainings hinlegt oder motivieren kann, sondern es ist eben sehr viel davon abhängig, was die Organisationsstruktur auch an Möglichkeiten und Verunmöglichungen sozusagen nahelegt und man dann einfach nicht weiterkommt, auch wenn man noch so motiviert ist. Ne? Und dieses dauerhafte Laufen auf dem Schrubber, das merken die Leute dann ja schon. Und das löst dann halt nur Zynismus aus, wenn sie das Gefühl haben, es wird moralisch an sie appelliert. Und ich habe das Gefühl, dass in manchen so Management-Methoden oder auch Moden das eben sehr stark nahegelegt wird. Mhm. Also ich erinnere mich so an diese erste Agilisierungswelle, wo dann es immer darum ging, noch agiler zu sein und agil war das Richtige, die neue Welt und so weiter. Und immer dann, wenn ein richtig und falsch unterschieden wird, weiß man eigentlich, es geht um Moral und Moral und Organisation passt eben ohne weiteres nicht zusammen.
Das ist also, dass man da sehr stark normativ unterwegs ist. Ich würde das persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, können wir gerne auch nochmal später vertiefen, auch durchaus für die New Work-Szene in Teilen auch zuschreiben wollen. Das sind ja jetzt schon mal zwei Dimensionen, zwei Hebel sozusagen, die man beobachten kann. Also zum einen die Psychologisierung. Ich komme da auch gleich nochmal en Detail drauf, weil ich das natürlich auch spannend finde und da auch als kleines persönliches Entwicklungsfeld das auch durchaus sehe. Dann die Moralisierung. Ihr habt noch eine dritte Dimension, die ihr da anführt. Ja. Die finde ich auch spannend.
Ja, das ist die Überdehnung formaler Pflichten und damit ist so gemeint, dass es häufig in Organisationen passiert, ich habe das eben schon mal angedeutet, dass man über das hinaus, was einem formal eigentlich zugeschrieben ist, Dinge tun muss. Ne? Also länger arbeiten als die formal vorgesehene Arbeitszeit oder auch jenseits der formalen Prozesse arbeiten, weil die Prozesse gar nicht so gut sind, wie die DIN-Norm sich das so vorgestellt hat und vielleicht gar nicht mit dem Leben in der Organisation zusammenpasst. Und da springt man dann halt weiter und trägt das Risiko, einen Fehler zu machen, weil man der Regel nicht entspricht, selber. Und das ist so ein bisschen die Krux daran, finde ich, warum man das eben auch mit dem Blick der Humanisierung sich angucken kann, dass es eben oft in Organisationen so ist, dass Personen in Regelungslücken springen und dann, weil Regeln in Organisationen ja in erster Linie dafür da sind, zu schauen, wer den Fehler gemacht hat und Schuld zuzurechnen, quasi mit einem Bein im Organisationsgefängnis stehen und quasi im Risiko sind, den Fehler auch nachgewiesen zu bekommen. Und das nennen wir dann Überdehnung formaler Pflichten.
Also ich glaube, das kann ja jeder auch so nachvollziehen. Ich glaube, man muss da nicht mal so nur auf Führung adressieren. Also das ist wahrscheinlich in der Führungsrolle noch viel häufiger der Fall. Aber das kann dir ja auch als Teammitglied genauso passieren, dass du Grenzen auslotest, dass du sie vielleicht sogar im Sinne der Sache überschreitest, aber dann in Konflikt kommst und das dann für dich selbst als Problem wahrnimmst.
Ja.
Gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein in diese Psychologisierung. Also wir haben diese drei Dimensionen, ich wiederhole es nochmal, Psychologisierung, Moralisierung, die Überdehnung formaler Pflichten und als Ausdruck dafür, dass hier eine überbordende Humanisierung nicht im guten Sinne, sagen wir mal so, stattfindet. Und mir fällt sowas ein, wie jeder kennt das. Ja, das Problem in unserem Team ist die Franziska. Die Franziska ist echt ein Problem, weil die optimiert das Ding hier nur für sich, die ist unzuverlässig, priorisiert private Dinge hoch und wegen ihr bleiben jetzt alle hier hängen oder teilt ihre Arbeitsstände nicht und es ist intransparent, was auch immer, es ist nicht kollegial, wir haben alle Fantasien. So, also jede Franziska, die zuhört, das ist natürlich ein Beispiel. Ja. Dann geht ja schnell die Fantasie in die Richtung How to get rid of Franziska.
Genau.
Ja. Und dann erstaunt festzustellen, wenn sie wirklich weg wäre, es hat sich gar nicht so viel verändert oder es findet sich eine neue, ein neues Phänomen. Ist das in die Richtung zu diskutieren oder was hast du sonst für Beispiele für diese Psychologisierung, dass wir es uns richtig schön auch plastisch und plakativ vorstellen können?
Genau, also das ist tatsächlich, finde ich, ein Hauptgrund dafür, dieses Phänomen ernst zu nehmen, ist, dass es eben kein Gestaltungshebel ist, die Personen auszutauschen, wenn das System gleich bleibt sozusagen. Und das erleben wir relativ häufig in der Beratung, dass man dann sagt, okay, diese Personen brauchen wir nicht mehr, die nehmen jetzt eine andere Person, die sind sorgsam ausgewählt, durch Assessment Center gegangen und nach 3 Monaten fangen die sich an, genauso zu verhalten wie die Person, die man vorher rausgeschickt hat aus der Organisation. Und das ist dann ein sicheres Zeichen dafür, dass es einfach darum geht, die Verhältnisse zu gestalten und nicht an der Person anzusetzen. Und das ist interessanterweise ja der Haupthebel, auf den auch HR lange Zeit geguckt hat, zu sagen, ich schaue jetzt als HR, steckt schon im Namen, sozusagen auf die Personen in der Organisation. Aber das ist eben nur ein Hebel. Das ist einer von 3 Strukturmerkmalen, wenn man mit dem Spätwerk von Niklas Luhmann arbeitet, von 3 Strukturdimensionen in der Organisation ist Personal, also Personen entlassen, einstellen, befördern und so weiter, entwickeln. Man hat aber auch den Hebel zu sagen, ich gucke auf Kommunikationswege, also auf wie schneide ich Arbeitsteilung zu, weil ich durch Arbeitsteilung auch Interessen zuschneide. Oder wie gestalte ich über Strategien, über Regelwerke, Projektzusammenhänge und so weiter. Und das gibt einen extrem starken Fokus, gerade von HR, eben auf die Personalhebel zu gucken. Und das ist eben nur einer von 3 und vermutlich sogar einer, der von der Reichweite gar nicht so groß ist.
Und also wenn ich jetzt mal so auf Führungskräfteentwicklung schaue, und dann sind wir auch schon fast bei dem 2., nämlich bei Moralisierung, geht das ja komplett in diese Richtung, oder? Also wenn ich auf die Programme gucke, die in den meisten Unternehmen aufgelegt werden, dann geht es immer darum, die Person fit zu machen für die Rolle. Also wirklich an ihren Persönlichkeitsstrukturen zu arbeiten. Wie schaust du drauf? Was machst du, wenn du jetzt zum Beispiel in ein Unternehmen kommst, sagt, ja, Frau Muster, also schön, dass Sie da sind. Wir brauchen hier ein bisschen Prozessbegleitung, Transformationsbegleitung, und schauen Sie mal, das sind hier unsere Führungskräfteprogramme. Und du siehst drin, transformationale Führung und so weiter und so fort, Mindset-Arbeit. Wie gehst du damit um?
Naja, ich versuche halt immer den Blick von Führung zu weiten. Also erstens ist klar zu machen, dass Führung eben nicht nur von Führungskräften passiert und dass eben manchmal sogar Führungskräfte schlechter in der Lage sind als andere Organisationsmitglieder, im elementaren Sinne Führungsimpulse zu geben, weil sie sozusagen sehr stark an die Hierarchie gebunden sind und Hierarchie und Führung nun mal nicht dasselbe ist. Also sozusagen so nochmal zu schauen, was wollt ihr eigentlich von Leuten, von euren Leuten? Sollen die Hierarchie exekutieren oder sollen die halt elementar situativ für Gefolgschaft sorgen? Dann ist das sozusagen, sind 2 verschiedene Dinge. Und das zweite ist, dass ich immer sagen würde, zum guten Management gehört, dass die Organisation als soziales System zu verstehen und das Gestaltungsmandat, das man als Führungskraft hat, sozusagen nach vorne zu ziehen. Und da hilft es halt nicht, wenn ich als Führungskraft genau weiß, wie ich halt kommunikative Superskills anwende, sondern da muss ich jenseits der Arbeit an mir selber, die ich halt auch wichtig finde für Führungskräfte, zu tun, eben auch die Arbeit am System nach vorne stellen und eben wissen, wie kann ich Organisationsentwicklung betreiben und wie kann ich als Führungskraft auf die Verhältnisse, in denen meine Leute ja arbeiten, möglichst gut einwirken. Und das auch als Daueraufgabe zu verstehen. Also das Interessante an diesem Missverständnis über Führung ist, dass Führungskräfte Führung als Daueraufgabe verstehen, aber Führung ist eigentlich situativ eingreifen, Feuer löschen, Richtung vorgeben, immer dann, wenn Organisationsstrukturen nicht greifen. Und eigentlich kann ich mir als Führungskraft überlegen, was sind die richtig und wichtigen Stellen, wo ich situativ in Führung gehen muss, aber was stelle ich auf Dauer und wo lasse ich auch andere in Führung gehen? Und diese Gestaltung, die ist eigentlich, finde ich, wirklich Aufgabe vom Management. Und deswegen würde ich sagen, dass Führungskräfteprogramme viel mehr dort ansetzen müssten.
Also vielmehr auch Systementwicklungskompetenzen mit aufbauen. Und mir kommt da jetzt gerade so auch wieder so ein Schlagwort so ein Credo in den Kopf. Ja, Führung ist auch vor allen Dingen Selbstführung. Da ist ja was dran. Also ich meine, ich muss ja schon auch mit mir einigermaßen aufgeräumt sein und in so eine Führungsrolle reinzugehen. Aber das erklärt halt auch noch nicht alles, oder?
Das erklärt überhaupt nicht alles. Aber ich würde auch sagen, dass das stimmt, dass man als Führungskraft möglichst reflektiert sein sollte. Ich finde, jeder Mensch, der Verantwortung dafür hat, wie es anderen Menschen in der Organisation geht, tut gut daran, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Nur hat diese Beschäftigung mit sich selber und die Reflexion einfach die Grenzen der Organisation. Und ich kann es deswegen immer noch nicht ändern. Ne? Ich meine, nicht umsonst, und das ist ja sozialwissenschaftlich auch ganz untersucht, enden viele Coachings in Kündigungen, weil man halt zwar mit sich selber klar wird, was einen stört, was schwierig ist, aber dann eben die Organisation nicht geändert kriegt. Und das, und dann entscheidet halt zu gehen, ne? Und das ist auch, finde ich, echt eine gute Funktion von Coaching, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Und ich mache das selber auch, ne? Also es ist nicht so, dass ich mich selber als Führungskraft nicht kläre, weil ich bin ja auch beim Führungskraft im Sinne, und aufpasse, dass ich nicht meine eigenen Persönlichkeitsstrukturen eben in der Organisation unreflektiert ausgieße. Ich finde das eine wirklich wichtige Sache für Führungskräfte, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber erstens ist das eine Sache, die man dann selber entscheidet. Und das ist was ganz anderes, als wenn die Organisation einem als Führungskraft überhilft, quasi sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass es der Führungskraft da gut geht und den Mitarbeitenden gut geht, sondern eher mit dem Ziel, dass die Organisation reibungsloser funktioniert und dass die Führungskraft dann qua Führung Probleme löst, die man auch anders lösen könnte. Ich finde, das ist eine große Unart in Organisationen, dass häufig nach Führung geschrien wird, wenn eigentlich Organisationsgestaltung gebraucht wird.
Ja, finde ich einen sehr starken Satz. Also das eine tun, das andere deswegen nicht lassen. Und ich finde das jetzt auch gut, dass wir das nochmal so ein bisschen auseinander gebaut haben, auch sozusagen Selbstführung ist wichtig, halt nicht jedes Problem. Ich bin manchmal am Ende des Prozesses um Erkenntnisse reich, aber nicht um Wirkmacht. Und darum geht's ja auch im Grunde sehr stark, wenn wir über das Thema Führung reden. Und Coaching, wirksames Mittel, aber auch wieder nicht das Pflaster für alles. Und vor allen Dingen, was du so beschreibst, wenn das als so ein Reparaturbetrieb gesehen wird. Genau, ja? Also da ist sowas kaputt, machen Sie das mal weg, ja, bei dem Herrn Schmidt.
Entweder ist der Mensch quasi nicht stark genug oder resilient genug, wie das heute auch gerne heißt, als Führungskraft zu agieren. Oder, und das ist halt, finde ich, das Krasse, dass man häufig über diese Coachings, die man anbietet, in der Organisation mehr so weiße Salbe auf Organisationsschmerzen schmiert, vermittelt über die Personen, ne? Also ich habe das häufig, dass ich auch mit Coaches rede oder auch sogar Anbietern, die breitflächig Coaching in Organisationen anbieten und die dann ja wissen über die Organisation, weil sie da mehrere Coaches laufen haben, was so typische Muster in der Organisation sind, wo Führungskräfte ausbrennen, auf den Schrubber laufen, immer wieder in dieselben Ecken stoßen und dann hat niemand das Mandat, das sozusagen zu adressieren. Ne? Und das ist sozusagen, dann coacht man zwar die Leute durch die schlechte Organisation durch, dann leiden die ein bisschen weniger und das ist auch wichtig, das zu tun. Niemand sollte zu sehr leiden in der Organisation, aber das Problem wird eigentlich nicht behoben und man guckt eigentlich nicht dahin, was die Organisation für ein Problem hat, sondern man guckt sich die Führungskräfte an, was die für ein Problem haben und rechnet das persönlich zu.
Und adressiert es auf der falschen Ebene. Und wenn es richtig doof läuft, so wie du das sagst, da stellt jetzt noch einen ganz guten Coaching-Prozess, habe ich mindestens mal nicht das Problem dort gelöst, wo es muss. Wenn es ein ungünstiger Prozess ist, habe ich ja noch mehr Leiden erzeugt. Weil ich ja den Mensch in so eine Situation reinbringe, die Führungskraft, die immer wieder sich in Frage stellt. Ja. Immer wieder an der Stelle vorbeikommt, es liegt an mir. Genau. Eine Art von Selbstbeschämung auch stattfindet. Ja. Ist das auch was du siehst oder wo du sagst, da müssen wir mit aufhören? Das ist unheilvoll.
Ich finde, da müssen wir unbedingt mit aufhören. Und was ich jetzt nochmal vielleicht zu diesem provozierenden Angang des Buches, ne? Ich finde, dass die Organisationssoziologie eben da Entlastungsmomente schafft, wenn man mal kurz durch diese Provokation und diese Enttäuschung, die sie auch bereithält, dass eben leider nicht alles schön wird und es nie eine perfekte Organisation geben wird und so weiter. Wenn man da durch ist, dann sieht man halt mit dem Blick auf die Verhältnisse, auf die Verfasstheit des Systems und auf die Eigenlogiken von organisierten Systemen per se, dass es eben kein persönliches Versagen ist, wenn man daran nicht klarkommt, dass es eben keine mangelnde Persönlichkeit ist oder moralische Integrität, wenn man daran nicht klarkommt. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Blick und auch einer, der prominenter sein könnte, weil ich das häufig spüre, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Also Beispiel, diese regelhaften Regelabweichungen, die es in Organisationen gibt, die heißen im systemtheoretischen Fachjargon brauchbare Illegalität.
Wunderbar, ja, ich liebe das Wort.
Genau, ich liebe das Wort auch. Und das ist ein Wort, das sozusagen beschreibt, wann ich jenseits der Regel für die Organisation funktionale Dinge tue. Und ich habe das sehr häufig, dass ich dann mit Leuten in Organisationen spreche, dass dann der Begriff fällt und dass sie sagen, ach so, Wenn es dafür einen soziologischen Fachbegriff gibt, dann ist das nicht meine Schuld, dass ich das tue, sondern ist das eine systemisch angelegte Funktion oder Mechanismus in der Organisation. Und das heißt natürlich trotzdem noch, dass der Griff in die Kaffeekasse moralisch nicht richtig ist oder dass die dauerhafte brauchbar illegale Bestechung von Kunden oder was auch immer nicht richtig ist. Aber das zeigt erstmal an, dass in Organisationen eben nicht alles so läuft, wie man sich das über Organisationen oft vorstellt.
Und mit diesem Verhalten werden ja auch einfach Probleme gelöst. Ja? Also das ist ja einfach, sagen wir mal, das Pflaster, was die Organisation sich selbst entwickelt, ohne dass es oft reflektiert und so benannt wird, sondern was auf der faktischen Ebene so stattfindet.
Genau.
Und wenn wir da mal zum nächsten nochmal überschwingen, nochmal so ein bisschen tiefer reintauchen in die Moralisierung, das war jetzt mal einmal das Thema Psychologisierung und da werden uns bestimmt noch ganz viele Beispiele auch eingefallen. Da würde ich da gern auch nochmal mit dir ein bisschen verweilen bei dem Thema Purpose. Das ist ja etwas, was wir gerade im Kontext von New Work als das Mantra erleben. Also starting with why, also ohne Milliarden Stunden über das Why nachgedacht zu haben, bitte gar nicht anfangen und der Purpose muss auch für jeden klar und sichtbar sein. Ich habe da durchaus meine Störgefühle. Würdest du sagen, das ist auch so ein Ausdruck, ein Symptom von Übermoralisierung oder würdest du sagen, nee, also die Organisation, das ist schon vernünftig, dass die auch einen lupenreinen Purpose braucht. Wie stehst du da in diesem Spannungsfeld?
Ja, also das starke Hineinbringen von Sinn in die Organisation, das kann verschiedene Funktionen haben. Wenn man das gut macht, dann macht man unter solchen Art von Leitbildprozessen oder Purpose-Prozessen, schafft man es, Spannungen, die in der Organisation normalerweise angelegt sind, besprechbar und bearbeitbar zu machen. Das wäre die gute Variante, ne? Dass man nicht das ist der Unterschied in gut und schlecht verfällt, in richtig und in falsch, weil dann moralisiert man, sondern dass man sagt, eine Organisation polarisiert per se. Eine Organisation ist, wenn sie erstmal arbeitsteilig geteilt ist, nicht mehr in der Lage, ein gemeinschaftliches, einheitliches Sinnverständnis zu haben, sondern es wird auseinanderfallen. Und dann kann man unter solche Prozesse eben genau das thematisieren und versuchen, damit diskursiv gute, konstruktive Wege zu finden. Und dann ist das richtig angelegt. Aber sobald man anfängt, in ein richtig und ein falsch zu verfallen, und das ist dann eben genau das, was Moralisierung ausmacht, dann fängt man eben an, es zu überdehnen. Dann fängt man an, Personen für ihre Haltung, die sie in der Organisation einnehmen, quasi zu diskreditieren oder sie dazu zu bringen, das zu verdunkeln, was sie eigentlich denken. Und dann hat es eben keinen Sinn. Also ich will sagen, ein Purpose-Prozess kann gut sein für die Organisation, kann aber eben auch dysfunktional sein, wenn man es nicht schafft, das eben sozusagen auf diskursiv in einem sinnvollen Mitte zu halten, ja.
Also das würde ja dann auch wieder unterstellen, dass wir das eher partizipativ gestalten, so wie du das beschreibst.
Ja, oder ne? Dass man es zumindest schafft, also dass man es definitiv schafft, die verschiedenen Rationalitäten in der Organisation zur Sprache zu bringen und ihnen Gehör zu verschaffen und nicht zu setzen, was richtig ist. Also ich finde, dass das eben häufig passiert in diesem Agilitätskontext oder New Work-Kontext eben auch, dass es in dieses neue und alte Welt zerfällt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber in so Beratungsprozessen passiert das häufig so, dann das wird uns dann gesagt, ja, das ist der Teil der Organisation, der ist noch alte Welt.
Total.
Und alte Welt ist ja nicht eine deskriptive Beschreibung, sondern alte Welt heißt falsch, nicht richtig, nicht moralisch agierend, also nicht in unserem Sinne agierend. Und dabei wird dann halt überdeckt, was an alter Welt eben noch total richtig war, ganz lange richtig war, und wird diese diskursive Brücke einfach abgerissen, wenn man so agiert. Und das ist halt Moralisierung.
Genau, und das ist ehrlicherweise ja auch, ich habe das hier schon ein paar Mal ausgeführt, mit ein Anlass, warum ich mich für die Begrifflichkeit Good Work entschieden habe und bewusst eine Abgrenzung schaffe, weil das Neue ja immer so eine, sagen wir mal, so eine kleine mentale Räumungsklage ist für das bisher Dagewesene.
Genau.
Und deswegen auch moralisiert und viel Reaktanzen auch schürt.
Genau. Ja. Und das Alte kann ja auch gut sein.
Genau. Also bei gut sage ich ja nicht zwingend, du musst anders machen. Es setzt aber voraus, dass ich kritisch auf das schaue, was ich bisher getan habe. Mhm. Und das wäre ja auf jeden Fall geboten. Ja, also moralisierend in dem Sinne, glaube ich, haben wir ein gutes Bild davon. Und dass dieses richtig und falsch, wir haben es in der Agilität ja auch oft, dass dann auch sowas kommt wie Mittelzweckverschiebung. Das habe ich hier auch schon mal mit Thorsten Groth ziemlich intensiv besprochen, dass plötzlich das Tool, dass die Methode wichtiger ist als der Prozess an sich oder das Ergebnis und dass man dann auch so dem so dient, dass das so überhöht wird. Ist das auch, also und überhöhen, da würde mir jetzt auch wieder dieses Thema transformationale Führung einfallen, wo ja auch sagen, wir überhöhen dieses Thema Führung so wahnsinnig, ja, oder die Führungspersönlichkeit, nicht die Führung, sondern Führungspersönlichkeit. Genau. Wie geht's dir damit?
Genau, also und ich würde halt, ich will noch mal kurz die Lanze für die transformationale Führung auf der Seite brechen, dass ich kann das nicht beurteilen, wie der wissenschaftliche Diskurs darum, wie der gestaltet ist. Ne? Das ist keine Wissenschaftskritik, die ich mache, sondern was ich halt sehe, ist, dass unter solchen Label wie transformationale Führung, auch ein Stück weit kollegiale Führung, sehr stark eben moralische Kategorien in die Organisation eingeführt werden, ohne ganz genau zu zeigen, was das eigentlich heißt. Also was heißt das eigentlich im Konkreten? So, und das ist ja auch so ein fast eine Paradoxie, dass man Moral in Organisationen gar nicht einführen kann, weil entweder bleibt sie sozusagen sehr stark appellativ oder ich muss sie halt in Regeln übersetzen und damit verliert sie halt das Moralhafte. Und das ist gleichzeitig gut und schlecht, weil es schlecht, weil es sozusagen dann nicht mehr so kohäsionsstiftend so ein Umbrella ist, unter dem sich alle versammeln können, weil alle sich unter Agilität oder Transparenz oder was auch immer, Freundschaft, etwas anderes vorstellen und alle so tun können, ob sie das Gleiche meinen. Na, also das ist ja die Funktion von so Großbegriffen. Aber schlecht, weil man eben die Führungskräfte damit dann relativ stark alleine lässt. Also man sagt halt, du musst halt intrinsisch motivieren, du musst deine Leute halt hinter dich bringen, aber man überlegt eben nicht, welche Führungsmittel man den Personen gibt. Also welche Einflussmittel müssen sie haben, damit sie in der Organisation tauschen können, damit sie Gefolgschaft erzeugen können und so weiter, sondern man bleibt halt eigentlich auf der Persönlichkeit verhaftet und appelliert an das Charisma oder potenzielle Charisma, was mit Blick auf die vielen Fachkarrieren, die wir in der Organisation haben, wo eben die beste Redakteurin Chefredakteurin wird und der beste Ingenieur irgendwie Leiter Forschung Entwicklung, eben nicht unbedingt der Karrierepfad nicht von Charisma geprägt sein musste bisher. Ne? Und das ist sozusagen so ein bisschen so eine Schwierigkeit, die wir dadurch erzeugen, dass wir eben sehr stark auf die Führungspersonen und nicht auf die Führungskontexte schauen.
Person oder Persönlichkeit und dann halt auch entsprechend da auch Skills versuchen auszubilden und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt beim dritten Thema nochmal kurz reinschauen, formale Strukturen, die überdehnt werden, da kommen wir ja in einen anderen Bereich, den du auch sehr stark besprichst. Ja? Und zwar ist es das ganze Thema der informellen Strukturen. Also das heißt, wir haben ja zum einen die formalen Strukturen, die wir sehen können. Wir können sehen quasi als Artefakt, welche Hierarchien gibt es, welche Rollen gibt es vielleicht. Und neben diesem Gerüst, diesem architektonischen Gebäude sozusagen der Organisation gibt es ja auch eine sehr wirkmächtige informelle Struktur. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also
wie die da wirkt?
Genau, auf der informalen Seite der Organisation befinden sich sozusagen alle Erwartungsstrukturen, die von der Formalstruktur nicht gedeckt sind, die es aber trotzdem braucht in der Organisation. Und wir hatten eben schon das Beispiel brauchbare Illegalität. Das ist so eine Sache, die man dort findet. Man findet dort aber auch Kollegialität, weil Kollegialität ist auch etwas, was formal strukturell nicht angewiesen ist, außer bei der Kameradschaft im Militär, was es sozusagen nicht, was deswegen sozusagen auch nicht formal strukturell verankert sein kann, aber es trotzdem in Organisationen ja braucht. Dort findet man aber eben auch sowas wie Klickenbildung, also so kleine strategische Klicken, die sich zusammenschließen, um in der Organisation etwas voranzubringen, oder so Kaffeeküchenklicken, die lästernd an der Kaffeemaschine stehen, um ihre Selbstachtung wiederherzustellen. Und all das sind sozusagen Dinge, die in Organisationen hochnotwendig sind, aber die Personen in Anschlag bringen. Also das muss ich alles persönlich tun. Ich muss die Regel persönlich umgehen. Ich muss mich persönlich einbringen, um hier das Kollegialitätsnetz zu spinnen. Ich muss mich noch persönlicher einbringen, wenn ich in der kleinen Clique unterwegs bin. Ich muss, wenn ich informale Tauschhandel mache, muss ich jemanden finden und das vorsichtig anteigen, weil ich kann es ja nicht per E-Mail schicken, weil ich nicht den formalen Weg gehen kann. wenn ich sozusagen Netzwerke baue, dann muss ich abends mit den Leuten Bier trinken gehen oder länger bleiben. Das sind alles Sachen, wo die Person in Anschlag kommt. Und ich will das auch gar nicht verteufeln. Ich bin nicht gegen Kollegialität in Organisationen, aber ich bin dagegen, dass das zu sehr überdehnt wird, dass das dieses Persönliche zu sehr der Kitt für die Organisation ist. Und diese Informalität muss klug gemanagt werden und da müssen Menschen mit Gestaltungsmandat, meistens sind das Führungskräfte, draufschauen und sagen, ist das noch im Lot? So.
Wird das denn nicht sowieso gemanagt? Also ich meine, der Logik folgend, dass alle Strukturen, ob informell oder formell, ja auch eine Eigendynamik haben. Also wenn wir da nicht aktiv reingehen, was passiert dann mit diesen informellen Strukturen? Da finden sich ja in dem Vakuum Menschen, Einheiten, Interaktionsmuster, die das steuern, oder?
Ja, und ich finde, genau, also das passiert sowieso. Man kann das nicht, wegmachen. Es wird keine Organisation, in der das nicht da ist. Aber ich muss halt schauen, ob das für die Leute, die in dieser Organisation arbeiten, ein gutes Maß hat. Also wenn halt man gezwungen ist, jeden Abend mit seinen Leuten feiern zu gehen. Und das gibt Organisationen, in denen das so ist. Ja, man denkt so an Startups oder auch an sehr hippe Berlin-Mitte-Organisationen, wo das einfach zum Ton gehört, nach der Arbeit noch gemeinsam Bier trinken zu gehen, ob ich das will oder nicht oder vielleicht schon Kinder habe oder nicht. Das ist dann egal. Oder wenn ich verhärtete Kämpfe bekomme in der Belegschaft, wo Klicken sozusagen gegeneinander antreten, wo es sehr stark Machtspiele gibt, dann ist das ja kontraproduktiv. Also dann bringt das Dinge nicht mehr nach vorne. Aber meistens so in der Gestaltung von Organisationen fällt das erst auf, wenn man etwas anderes will. Also man muss da schon bewusst hingucken. Aber wenn man plötzlich will, dass etwas anders läuft als vorher, also ein Strategiewechsel, eine Reorganisation, Prozessanpassung oder so, und dann merkt man, es funktioniert nicht. Das ist der späteste Zeitpunkt, wo man sich um seine Informalität kümmern sollte.
Ich sag so fast ein bisschen flapsig, aber nicht nur, Kulturanalyse im Taschenformat. Schau dir den Empfang an und du lernst etwas, wie die Menschen mit externen, sagen wir mal, Kräften umgehen. Geh in ein Meeting, schau dir an, wie die Interaktionsmuster auf der Arbeitsebene sind. Geh in die Kantine und du wirst sehen, worüber wirklich, was genau wirklich relevant ist in der Organisation. Komm mal ruhig mal zu eurer Beratungspraxis oder zu deiner. Wenn du also in Organisationen gehst, du hast es schon, hört sich rhetorisch an, ist es vielleicht auch, ich frage trotzdem der guten Ordnung halber, beobachtest du auch diese informellen Dinge oder wie schnell springst du drauf? Hast du so ein bestimmtes typisches Vorgehen oder habt ihr bei Metaplan so einen bestimmten Prozess, wie ihr überhaupt erstmal guckt, hier haben wir eine überbordende Humanisierung, eine Verschiebung hin zum Individuum oder hier haben wir übermächtige informelle Strukturen. Was ist da so euer probates Vorgehen?
Also wir kommen ja immer mit einem Gestaltungsmandat da rein oder beziehungsweise jemand, der Gestaltungsmandat hat, holt uns da rein und der stellt dann fest, das ist nicht so leicht mit der Reorganisation oder das ist nicht so leicht mit der Strategie. Wir müssen die besonders gut bauen oder wir müssen mehr Aufwand machen, als dass das irgendwie am grünen Tisch besprochen und einfach entschieden werden kann. Und dann versuchen wir erstmal, die Organisation zu verstehen und zu dekonstruieren und ausgehend von diesem Gestaltungsanliegen, ne? Also nicht jetzt im Breiten alles muss man verstehen, sondern eben ausgehend von der Frage, die gelöst werden soll, fangen wir an, die zu verstehen. Und das geht über das über Gespräche und in diesen Gesprächen verstehen wir erstmal die lokale Rationalität oder die Sichtweise der einzelnen Akteure und das tun wir sehr, sehr tief. Also und wir haben da bestimmte Suchscheinwerfer, mit denen wir die Organisationskultur zum Beispiel ausleuchten, die habe ich eben auch schon genannt, brauchbare Illegalität, Tausch, Klickenbildung, informale Rollen, all diese Dinge, die haben wir bei den Gesprächen im Hinterkopf und die Leute erzählen einem eigentlich mit einigermaßen viel Stolz, wie sie trotz der vielen Regeln gute Arbeit machen. Und oft wissen die auch gar nicht mehr genau, weil es sich ja so eingelebt hat, wo man sozusagen eigentlich abweicht von den formalen Prozessen. Das heißt, wir versuchen das erstmal über teilnehmende Beobachtungen und Gespräche sehr genau dekonstruieren zu können und sind dabei eigentlich auf der Akteursebene unterwegs und fühlen uns rein in die verschiedenen Akteursperspektiven. Und irgendwann gibt es so einen Kipppunkt, der, den man auch explizit machen kann, aber der sozusagen nach so einer empirischen Sättigung von so einer Gesprächsreihe passiert bei uns Metaplanerinnen und Metaplanern, dass wir merken, okay, Jetzt können wir anfangen, das, was wir hier beschrieben bekommen aus Akteursperspektive auf das Verfasstheit des Systems und auf die formalen und informalen Erwartungsstrukturen der Organisation zurückzurechnen. Und dann können wir genau beschreiben, und so eine soziologische Analyse ist kein Krimi, also werden wir dann damit rauskommen und sagen, guck mal, das ist eure Organisation, sagen die Leute meistens nicht, wow, das habe ich noch nie gedacht, sondern sagen, krass, das beschreibt sehr genau mein Bauchgefühl und präziser, als ich das, und kann es präziser in so Korrelationen bringen, woher kommt was und so weiter, als das im Alltag der Organisation sonst möglich ist. Ne? Das ist dann die Güteklasse. Und daraus kann man Gestalthebel ableiten, und zwar für alle möglichen Gestaltungsfragen, für wo ist vorne, also Strategiearbeit, für wie baue ich mein organisationales Betriebssystem, wie für ich habe ein komisches Kulturphänomen und muss das weghaben, wie, wo muss ich formal anfassen, aber auch natürlich zu der Frage, wenn das ein Mandat ist, wie kriege ich meine Organisation humaner? Also das alles sind dann Möglichkeiten, die man dann gestalten kann, aber erst muss ich halt verstehen, was ich eigentlich gestalte, und dazu muss ich dieses spezifische wilde System verstehen.
Das ist auch spannend, ihr setzt beim Individuum an, aber nur um aus seinem Blickwinkel, seiner Perspektive oder ihrer Perspektive auf die Organisation zu schauen und nicht so dieses Rumpsychologisieren und zu sagen, ah, okay, da wirkt jetzt die Kraft und da passiert das. Gibt es Strukturelemente, Judith, die gemeinhin katastrophal überschätzt werden? Also wo man sagt, da müssen wir unbedingt ran, und die sind deiner Erfahrung nach gar nicht so wahnsinnig entscheidend?
Ein Stück weit Personalentwicklung. Also Personalentwicklung ist eben, deren Grenzen muss man deutlich respektieren. Andererseits kann man die Hebel von Personalentwicklung gut nutzen, um Personal- und Organisationsentwicklung zu kombinieren. Das wiederum funktioniert dann ganz gut, wenn man das in einer Kombination denkt und nicht irgendwie Menschen entwickelt und dann auf die alte Organisation zulässt. Aber das haben wir ja schon besprochen.
Ja, und das finde ich übrigens, also das dürfen wir mal kurz wirken lassen, weil das ist noch Status quo in vielen Organisationen, genau, dass diese beiden Streams komplett unverwandt nebeneinander laufen, beziehungsweise stärker noch, es gibt auch viele Organisationen, die trennen nochmal zwischen Managemententwicklung und Personalentwicklung.
Also genau, die sagen, und hängen das gerne auch neuerdings in verschiedenen Vorstandsressorts auf.
Genau, genau. Also das heißt, wir müssen nicht so tun, als sei das nicht everyday experience von uns allen. Gibt's vielleicht mal auf der anderen Seite, gibt es vielleicht auch ein Strukturelement, wo du sagst, das wird total unterschätzt?
Also es ist einfach ganz genaues Organisieren, das unterschätzt wird. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe letztens in einer Organisation, eine Matrix-Organisation gesehen, die eingeführt war. Und wo uns, die schon 2 Jahre eingeführt war, als wir da ankamen, und wo uns sozusagen Standortleitungen O-Ton gesagt haben, diese Matrix sitzen wir aus. Also die haben die einfach nicht mitgemacht. And wait. Genau, ich habe schon so manche Reorganisation erlebt, aber noch keine mitgemacht, so nach dem Motto, haben die da gesessen und gesagt, ist mir doch egal, was die da einführen in der Zentrale, wir machen einfach das nicht so. Und jetzt ist die Frage so, wie kriegt man das gebaut? Jetzt, wie kriegt man das verändert? Ne? Und am Ende geht es dann darum, Kernprozesse zu finden, die das richtige Ringen in der Matrix plausibel machen. Also zum Beispiel um Ergebnisverantwortung, ja, also, oder zum Beispiel um, einen Einkaufsprozess oder so. Und da dann im Detail zu arbeiten, das ist ganz häufig unsere Aufgabe, dass man kommt und sagt, hier, die Matrix kommt nicht zum Fliegen oder die funktionale Organisation, die Silos sind zu hart oder was auch immer. Und eigentlich haben wir Workstreams eingeführt und wir haben neue Kooperationsmodelle und keiner kooperiert. So, und dann merkt man halt, okay, aber es ist auch nicht mit diesen großen Federstrichen getan. Es ist nicht damit getan, dass man eine Matrix-Organisation ausruft und sagt, ihr beide habt jetzt hier übrigens einen Zielkonflikt, den müsst ihr klären. Sondern die alte Erwartungsstruktur in der Organisation, die existiert ja weiter. Die kriegt man nicht qua einzelner Formalentscheidung geregelt. Und da dann reinzugehen und sich wirklich auch auf hoher Ebene in der Organisation, auch Vorstandsebene in der Organisation, im Detail zu überlegen, wie lösen wir denn diesen Konflikt neu in der Matrix, um mit dem Beispiel zu bleiben, das, finde ich, wird unterschätzt. Und dann hat man immer so das Gefühl, entweder kommt einem das zu nitty-gritty vor, das jetzt mit der Hierarchieebene zu diskutieren, oder es wird halt woanders hin verlagert, aber die haben nicht die Entscheidungsbefugnisse eigentlich, um die zentralen Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, was wirklich unterschätzt wird, ist ganz genaues Organisieren. Und das muss dann eine Vorständin oder ein Vorstand auch nicht an jeder Stelle der Organisation tun, aber exemplarisch klarstellen, was meinen wir mit der neuen Organisation. Das muss man schon.
kommen wir mal zu was sehr Alltäglichem, was Banalen schon fast, aber auch ein Strukturelement oder ein Interaktionsmuster. Kommen wir mal zu unseren Meetings. Was ist denn damit?
Mhm, das ist auch so ein
überschätzt,
Punkt.
Unterschätzt.
Ja, vollkommen unterbeachtet die Art und Weise, wie man Meetings strukturiert. Also wie baut man Meetings? Also was wird da besprochen? Also unvorbereitete Meetings mit Menschen, die nicht interagieren, sondern parallel andere Dinge tun. Also ich glaube, wenn man sich das Verhältnis von Interaktion und Organisation anschaut, ne, das ist systemtheoretisch interessant, das Verhältnis, dann sieht man halt, Entscheidungen werden in Organisationen getroffen, also vornehmlich durch Interaktionen, und die beeinflussen dann die Organisation. Und diese Interaktionen finden im Rahmen von Organisationen statt, können aber nie von der Organisation determiniert werden, sondern entwickeln auch eine eigene Logik, die sozusagen teilweise der Interaktionslogik entgegenstehen kann. Das sind zwei Systemformen, die nicht ineinander aufgehen. Und daran muss ich so oft denken, wenn ich in irgendwelchen, wenn ich höre, Gott sei Dank bin ich nicht so häufig in solchen Meetings, wenn ich von diesen unproduktiven Dauermeetings höre, wo Leute sozusagen die Kamera ausschalten und E-Mail schreiben und nirgendwo richtig sind und so weiter. Und man das Gefühl hat, sozusagen diese Interaktionslogik, die sorgt dafür, dass eigentlich das, was mit dem Meeting von der Organisation geplant worden ist, eigentlich nicht stattfinden kann. Ne? Und dieses Verhältnis sozusagen von diesen beiden Systemformen zu justieren und das genau zu gestalten, ist auch so ein Thema. Könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden, weil es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Effizienz und Zeit und Nerven damit einhergehen.
Mhm. Ja, das ist also wirkungsmäßig wie ein Elefant, aber irgendwie ist es so ein bisschen die Schmeißfliege der Organisationsentwicklung. Da will sich keiner so richtig die Finger dran schmutzig machen, weil auch die Bereitschaft der Menschen, was wirklich dran zu ändern, erstaunlich gering ist bei enormem Leidensdruck. Und das finde ich einen spannenden Zusammenhang. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Teamworkshop, da hat tatsächlich der Abteilungsleiter vor all seinen Mitarbeitenden gesagt, er findet Online-Meetings gar nicht so schlecht, weil da könnte man nebenbei noch ein paar E-Mails beantworten.
Ja, genau.
Also das ist dem nicht mal unangenehm gewesen. Und dann habe ich gesagt, denk den mal zu Ende.
Mhm.
Ja? Also wenn du das hier sagst, was für ein Signal das ist und wie sicher kannst du sein, dass andere nicht genau das Gleiche machen.
Mhm.
Mit anderen Worten, wer hört überhaupt noch zu und was tun wir da?
Genau.
Gut, also wirkmächtige und weniger wirkmächtige, vielleicht auch ein bisschen überschätzte Strukturänderungen. Und vielleicht kommen wir nochmal so auf ein, ich gebe dir nur mal das Stichwort, weil es schwingt auch eher so in dem Bereich Informellen mit, das Thema der Unterwachung.
Mhm.
Ja, also vielleicht magst du das nochmal mit uns klären, weil das finde ich auch hochspannendes Phänomen.
Genau, das habe ich ja vorhin schon einmal so kurz angespielt. Also Unterwachung nennt Luhmann das Phänomen, dass Hierarchie ja nicht nur von oben nach unten funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Oben ist einer, der den Leuten unten was sagt, sondern mindestens genauso gut von unten nach oben. Weil es gibt ja eine dauerhafte Bedrohung der Hierarchie. Und zwar dadurch, dass man unten in der Hierarchie jederzeit legitimiert ist, ungelöste Probleme nach oben durchzureichen. Und sagen, das ist aber, da weiß ich nicht, ob das nicht meine Kompetenz überschreibt, Jule, mach du das mal. Und wenn das alle dauerhaft tun, ist die Hierarchie halt lahmgelegt, ne? Weil, wie sagt Luhmann so schön, mit der Karriere, also mit dem Aufstieg in der Hierarchie steigt eben nicht leider auch die Anzahl an Stunden, die man am Tag zur Verfügung hat, ne? Also man hat ja nicht mehr Zeit, nur weil man weiter oben in der Hierarchie ist. Und deswegen gibt es eben eine dauerhafte Bedrohung, der Hierarchie, von unten nach oben. Also der Führungskräfte sozusagen durch ihre Mitarbeitenden. Und das nutzen Mitarbeitende ganz geschickt, indem sie sozusagen die Informationen, die nach oben gehen, zur Unterwachung nutzen. Also dazu nutzen zu sagen, die drei, Julia, ich lege dir mal drei Vorschläge vor und dann weiß ich aber eigentlich schon, ne, wenn ich das so und so argumentiere, wird Jule Vorschlag A nehmen und nicht B und C, weil die habe ich ja eh nur mitgebracht, damit Jule überhaupt noch so denkt, dass sie entscheiden kann. Ja. Und das würde man auch sagen, ist auch gar nicht dysfunktional, sondern es ist hochfunktional in Organisationen. Das muss so sein. Das sollte sozusagen jede Führungskraft auch wissen, dass es für sie ein sehr großer Vorteil ist, sich klug unterwachen zu lassen. Und ja, und diesen Mechanismus eben auch in beide Richtungen gut zu nutzen. So. Und das ist eben aber auch ein großes Missverständnis, wenn man auf Führung schaut, dass Führung eben vor allem mit Führungskräften einhergeht, bei denen das Wort ja schon im Namen steckt. Und Luhmann hat so einen hübschen kleinen Aufsatz geschrieben, eigentlich, glaube ich, war das eine Rede, die heißt Unterwachung oder die Kunst, Vorgesetzte zu lenken. Und da ärgert er sich als erstes erstmal darüber, dass es so viel Literatur für Führungskräfte gibt, also Führungsliteratur für Führungskräfte, während halt doch die anderen Menschen in der Organisation viel häufiger in Führung gehen müssen.
Also hochspannend. Allein dazu könnten wir eine ganze Stunde mindestens reden. Und da fallen mir auch so aus meiner Konzernzeit sehr viele Beispiele ein. Und ein schöner Satz, ein Kollege von mir hat immer über eine andere Kollegin gesagt, das ist ihr doch egal, wer unter ihr Chef ist. Ja, und das finde ich hat das...
Das ist perfekte Zusammenfassung. Und da siehst du wieder, wie sozusagen empirisch klug die Organisationssoziologie der Systemtheorie ist, weil das sind einfach so, das sind so empirische Evidenzen genau. Für das, was ich theoretisch gerade beschrieben habe. Ja, das ist richtig cool, der Ausspruch.
Das ist genau so. Und es ist ja jetzt so, wenn wir ein bisschen mal rüberschwenken und wir haben schon ein ganz klein bisschen angelästert über New Work und ich will jetzt mal diese Tonalität so ein bisschen rausnehmen. Es werden ja jetzt viele Dinge diskutiert. Nicht nur im Kontext von New Work, wo wir sagen, also da wird's schon sehr persönlich. Also wir reden über sowas wie Vertrauenskultur. Wir reden über sowas wie Psychological Safety. Wir reden über Diversity, über Equity, Inclusion. Welche Antworten hat die Organisation denn da drauf? Oder gibt's da nicht auch Grenzen? Also müssen wir da nicht auch manchmal wirklich an den ganzen Kerl, an die ganze Kerlin ran?
Also ich glaube, das sind so zwei Bewegungen. Das eine ist, dass man aus einer organisationssoziologischen Perspektive sagen muss, dass Unternehmen erstmal den Zweck haben, ja, ganz banal Geld zu machen, ja, und das sozusagen ihre Leitunterscheidung ist. Und sozusagen gerecht zu sein und so weiter erstmal nicht Kern von Unternehmen ist. So, dazu kann man Unternehmen zwingen, indem man zum Beispiel das allgemeine Gleichstellungsgesetz formuliert und sie dazu zwingt, bestimmte Diskriminierungen in der Organisation nicht mehr vorzunehmen. Aber das ist sozusagen nicht, sage ich mal, in der DNA von Unternehmen drin, das automatisch zu tun. Deswegen kann man sich immer die Frage stellen, wie weit muss man halt Organisationen auch von außen regulieren, um halt bestimmte Dinge nach vorne zu bringen, ne? Und das ist sozusagen erstmal die eine Seite der Medaille. Und jetzt kann man ja sagen, ist man ja als Mensch in der Organisation durchaus in der Lage, selber moralisch für sich richtige Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich möchte Organisationen oder meine Organisation oder mein Bereich in der Organisation so gestalten, dass es möglich ist, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher sexueller Orientierung oder unterschiedlicher Religionen oder so gut miteinander arbeiten können. Und dann kann ich das natürlich durchaus tun. Ne? Aber dann ist das sozusagen keine moralische Anforderung an Organisationen, die das allgemein besser können müssten, weil das können sie aus der soziologischen Perspektive nicht, sondern eher eine Initiative in der Organisation, um Organisationen einen anderen Twist zu geben. Weißt du, was ich meine? Also es ist sozusagen nicht per se in ihnen angelegt, auf diese Dinge zu achten. So. Und dazu muss man sie irgendwie bringen.
Ja, ich habe ja neulich selbst in einem Interview gesagt, wir haben uns ja immerhin zur Wertschöpfung verabredet und nicht in allererster Linie zum Wohlfühlen. Und das darf natürlich gerne im Einklang geschehen. Die Frage ist nur, wenn wir uns mit diesen Themen, die ja doch sehr persönlich auch sind, beschäftigen, inwieweit können wir uns ein Stück weit dahinter diesen organisationalen Blick verstecken? Also ist das etwas, was du auch in dir selbst als Spannung erlebst? Also dass du sagst, das fällt mir da manchmal ein bisschen schwer, auf diese eher sehr menschennahe persönliche Ebene zu springen?
Genau, also ich finde das total gut, dass du das so formulierst, dahinter verstecken, weil ich glaube, es ist ein komplexer Gedankengang. Ja, also man muss sagen, Unternehmen und Organisationen sind nicht von sich aus intrinsisch dazu in der Lage, Gerechtigkeit zu erzeugen, zum Beispiel, erstmal als Beispiel, weil Organisationen auf Exklusion setzen und nicht auf Inklusion. Ja, die Gesellschaft setzt auf Inklusion. Irgendwie sind alle Menschen Teil der Gesellschaft. Selbst wenn man sie in Gefängnisse tut oder in Psychiatrien, sind sie immer noch organisational verwaltet in dieser Gesellschaft, ja. Organisationen entscheiden ja über Mitgliedschaft und können deswegen ganz, ganz konsequent auf Exklusion setzen. Die können sozusagen sehr schnell Leute wieder ausschließen und so weiter. Und das
In or out.
Ja. Genau. Mhm. Und deswegen sind Organisationen als Mechanismus erstmal nicht auf Gerechtigkeit oder Inklusion angelegt. So, wenn man das jetzt erstmal nimmt, dann ist das eine bittere Wahrheit, aber dann ist das erstmal eine empirische Beschreibung von Organisationsrealität. Und jetzt kann man sagen, was, und da sind wir wieder bei all dem, was wir vorhin gesagt haben, was habe ich denn zur Verfügung, um trotzdem etwas zu tun? Und dann kann ich sagen, okay, ich muss an die Erwartungsstrukturen der Organisation ran, an die formalen und teilweise auch eben an die informalen, weil sich da eben auch gesellschaftliche Erwartungsstrukturen mitfinden. Ja, zum Beispiel das, was ich Personen männlichen Geschlechts auf diese Position mal besser passen oder so. Ja, das sind ja auch teilweise Erwartungsstrukturen, die nicht nur in der Organisation selber existieren, sondern auch über die Organisation hinaus existieren können. Und jetzt habe ich aber als Gestaltungsmaterial nur die Formalstruktur. Und jetzt kann ich mir überlegen, um eine bessere Organisation zu schaffen, was muss ich anfassen? Muss ich Recruiting-Prozesse anders machen? Muss ich Meeting-Strukturen inklusiver gestalten? Muss ich Sprachen umstellen oder was auch immer muss ich tun? Ja, also, aber das ist immer auf der formalen Seite. Und damit sind wir wieder bei dem, was wir schon bei der Matrix-Struktur eben hatten, nämlich beim sehr genauen Organisieren. Und beim Führen, ja, Dinge auch durchzusetzen. Und dann ist das eben ein Aufwand, den ich ganz im Detail betreiben muss. Und den kann ich auch nicht normativ betreiben. Und jetzt mal, weil du mich gerade fragst, ist das was, wo man sich hinter verstecken kann? Ich als Person möchte mich da überhaupt nicht verstecken, sondern ich finde das total wichtig als Person, auch in meinem persönlichen moralischen Denken über diese Welt möchte ich, dass wir diversere Organisationen schaffen. Ich habe das für mich selber erlebt, was das bedeutet. Ich habe darüber vorher gar nicht so viel nachgedacht und dann vor ein paar Jahren war das plötzlich so, dass beim Metaplan zunehmend queere Personen auch mitgearbeitet haben und ich habe einfach gemerkt, was das für mich macht, wenn ich sozusagen meine persönliches Umfeld außerhalb von Organisationen und mein Organisationsumfeld sich plötzlich sozusagen überschneidet und dass sich das anders anfühlt, dass sich das gut anfühlt und dass ich noch besser und noch lieber in diesen Laden gehe. Aber das ist etwas, was ich persönlich möchte und als Soziologin trotzdem sehe, dass das Organisationen nicht einfach so machen würden. Und das beides zusammenzubringen, das ist halt eine extreme Spannung, die sich aber lohnt, glaube ich, die man mit Blick auf Retention zum Beispiel, ja, oder Fachkräftemangel vermutlich jetzt auch vermehrt sehen wird in Organisationen glücklicherweise, aber die halt nicht automatisch irgendwie nahegelegt ist, nur weil man moralisch davon überzeugt ist.
Und du beschreibst das sehr, sehr schön, was das freisetzt in der Person, wenn sie in ihren Bedürfnissen, in ihrer vielleicht besonderen Situation oder in ihrer nicht besonderen, in ihrer spezifischen Situation gesehen wird. Was können wir auf Strukturebene dafür tun, dass das möglichst bei vielen gelingt oder möglichst als gute Qualität eingeführt wird? Und wo kommt vielleicht auch das Momentum der Persönlichkeit ins Spiel? Also würdest du sagen, die betrachten wir gar nicht oder da sollen sich andere Menschen mit beschäftigen? Wir sind nun mal die Organisationssoziologen. Würdest du das komplett aberkennen oder würdest du sagen, doch, also Persönlichkeit ist auch ein Aspekt, den wir mit in die Rechnung einbeziehen müssen?
Ja, weil ich möchte ja kurz betonen, dass Luhmann ja nicht zwei Strukturhebel genannt hat. Wir waren da vorhin schon mal ganz kurz bei diesen drei Hebeln, nämlich die Kommunikationswege und die Programme, also Hierarchien, Arbeitsteilungen, Strategien, Regeln und so weiter. Das versteckt sich unter den zwei Hebeln, sondern eben einen dritten hatte und das ist Personal. Und das ist eigentlich ganz schön schlau, weil sich natürlich um Personen Erwartungsstrukturen, also Personenerwartungen ranken und auch die strukturieren die Organisation und deswegen macht es schon einen Unterschied, ob da jemand mit der oder mit der Persönlichkeit sitzt oder jemand mit dem oder mit jenem Hintergrund, ob jemand Führungskraft wird aus der Organisation heraus oder von außen kommt, ob jemand Soziologin ist oder Juristin. Ja, das macht Unterschiede und es macht natürlich auch Unterschiede, ob jemand offen out ist im Job oder das nicht ist. Das macht Unterschiede. Das strukturiert Organisation mit. Aber für die Gestaltung diverserer Organisationen jetzt als Beispiel, muss ich trotzdem immer auch und vor allem die anderen beiden Hebel im Blick nehmen, weil all das gilt, was wir heute schon besprochen haben, weil all das richtig ist, dass man eben nicht an den Personen ansetzen kann, ja, sondern dass man eben das, was man möchte, wie die Organisation sich verändert, eben auch über die Erwartungsstrukturen, die formalen Erwartungsstrukturen abstützen muss.
Wie ist die Wechselwirkung? Also du hast es schon ein bisschen beschrieben. Also inwieweit wirkt dann doch die Person auch auf die Strukturen ein und bringt dann auch wieder andere Formen rein? Weil es ist ja nicht so, dass es da gar keinen Rückkanal gibt.
Also es gibt ja immer Beispiele dafür, ne? Also wenn jemand es schafft, Leute mitzureißen, weil jemand begeistert ist, ne, dann ist das eine Erwartungsstruktur, die sich in der Organisation etabliert, dass eine Person immer die guten Ideen hat und die anderen mitreißt. Ne? Und wenn die Person es dann mal nicht hat, dann merken die anderen so, wo ist das jetzt eigentlich, was wir haben wollten? Wo ist das jetzt geblieben? So. Aber es gibt natürlich auch negative Beispiele, dass ein Chef einer Organisation zu Wutanfällen neigt, ja, und man dann immer schon, wenn der auf dem Parkplatz fährt, guckt, wie kommt der angelaufen, strengen Schrittes und eher mit aggressiver Körperhaltung oder gemütlich schlendernd, und man dann schon sozusagen überlegt, welche Sachen sage ich dem heute und welche nicht. Also das alles sind ja Beispiele dafür, dass in Organisationen um Personen herum organisiert wird und sich eben auch strukturiert wird, ja. Oder wie viele Organisationen kennen wir, in denen eine Reorganisation am Ende genauso viele Abteilungen hervorrufen muss, wie es vorher Abteilungsleitungen gab, weil man nicht, damit leben könnte, dass man jemanden dort quasi aus dem Rang nimmt, ja. Also das sind ja alles Strukturierungen durch Personen herum. Deswegen, ich möchte auch nie, dass das Buch so verstanden wird, dass man nicht persönlich sein darf in Organisationen, dass man nicht begeistert sein darf und dass Persönlichkeit irrelevant ist. Das ist alles nicht wahr. Das stimmt. Das ist alles wichtig. Und da haben alle Menschen, die das denken, ein richtiges Bauchgefühl. Aber das ist nicht das, wo wir ansetzen können, wenn wir Organisation gestalten. Das ist nicht das, wo wir den großen Hebel haben, wenn wir zum Beispiel diversere Organisationen wollen. So rum wird immer ein Schuh draus, ne? Also so rum muss man da rangehen.
Es ist die Perspektive, die entscheidet, und es ist nicht die Exklusivität, nur auf die Strukturen zu gucken. Genau. Ja, ich glaube, das kam heute auch sehr, sehr gut raus. Ich habe zum Ende des Gesprächs immer oder der Interviews immer so nochmal so ein bisschen das Spiel mit Neu und Alt. Das würde ich gerne mit dir auch noch tun. Nämlich die Frage, wenn es uns gelingt, ja, also euch gelingt es ja, aber wenn es so auf breiter Ebene gelingt, eben diese Perspektive von Humanisieren einzunehmen, also nämlich ein gewogenes Maß, sagen wir es mal so, was wäre dann gut daran für das Thema Organisationsentwicklung, wenn uns das balancierter gelingen würde?
Also ich glaube, dass der Fokus wegkommt von den Personen und dass auch die einzelnen Menschen entlasteter und leichter in Organisationen sich bewegen können und auch in die Organisationsgestaltung gehen können. Also dass man auch vielleicht fast so ein bisschen, ja, spielerischer ist jetzt vielleicht zu viel, aber sozusagen so ein bisschen mehr in so einem Testverfahren schauen kann, wie geht das, wenn ich Organisation so gestalte, was passiert dann und so weiter, als dass man, sage ich mal, sich so festfährt, weil die personenzentrierte oder menschenzentrierte Perspektive immer so alles in die Waagschale schmeißt. Also wenn man sich selber als Organisationsmitglied begreift und eben nicht sein Leben und diese Organisation gleichsetzt, und wenn die Organisation das auch tut, dann, glaube ich, hat man auch wieder mehr Gestaltungsspielraum.
Auf jeden Fall. Und was ist das Neue daran?
Ja, das Gemeine ist ja, ich arbeite ja hier mit so einem 64er-Werk von Luhmann, also so neu ist das ja alles gar nicht. Aber es ist doch immer wieder neu, weil Organisationen immer wieder zurückspringen auf diese Personenzurechnung. Und ich glaube, neu ist vielleicht die Möglichkeit, dass dem Konsequenzen widerstehen. So. Also ich erlebe das schon als neu, wie viel Interesse an der Organisationssoziologie in den letzten Jahren da ist und wie viel das auch Gehör findet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch neu ist, weil das mit dieser New Work-Welle ein Stück weit die Enttäuschung bearbeitet hat, die daraus entstanden ist. Und dass das deswegen die Perspektive für den Moment mal neu ist. Ja, also das kann, glücklicherweise wissen wir ja bei der Forschung, durch die Forschung an Managementmoden auch immer mal wieder neu sein. Aber im Moment jedenfalls, glaube ich, ist diese Perspektive, wenn nicht ganz neu, aber dann auf jeden Fall erklärend und hilfreich.
Und erfrischend, ja. Und wir sehen ja tatsächlich in den Management-Moden so Pendelbewegungen, genau, die mal in die eine oder in die andere Richtung gehen und die dann doch auch wieder durch dieses Pendel hin und her schwingen, neue Impulse setzen. Und so erlebe ich es zumindest ganz, ganz arg, wenn ich auf das schaue, wie ihr auf Organisationsentwicklung schaut. Ja, Judith, wir sind am Ende angekommen. Wir haben, finde ich, die beiden Ecken sehr schön ausgeleuchtet und festgestellt, es liegt so viel dazwischen. Ja. Wir haben den Zwischenraum auch gestaltet. Das war zumindest mal der Anspruch für heute. Und aus meiner Perspektive haben wir das so hinbekommen. Ich hoffe, dir geht's ähnlich. Ich habe die Zeit sehr genossen. Danke für deine klugen Ausführungen und für deine Zeit.
Ja, danke dir, dass du mit mir in die andere Ecke gelaufen bist.
Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcast findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.